Abtober confirmed. Bitcoin schließt den vergangenen Monat mit einem Kurs von 34.650 US-Dollar ab. Damit legt das digitale Gold allein im Oktober über 25% zu. Geht das Wachstum im kommenden Monat weiter? Und welche Strafe erwartet FTX-Gründer Sam Bankman-Fried? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recap-Podcast, eurem Nachrichten-Podcast von BTC Echo. Es ist Freitag, der 3. November 2023. Mein Name ist David Scheider und mir gegenüber sitzt mein gut gelaunter Kollege und Solana-Maximalist Giacomo Maihofer. Wie stehen die Aktien, Giacomo?
Ja, sehr gut. Also 25% im Oktober ist ja ganz süß, ne? Aber Solana macht das halt in einer Woche.
Ja, da reden wir gleich noch drüber.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 2. November um 13 Uhr. Übrigens, Giacomo und ich nehmen heute am Donnerstag auf, wie gesagt, das Urteil zu SBF. Das kam aber erst am heutigen Freitag, also einen Tag später. Und diesen Abschnitt haben wir mit Daniel Hoppmann nachträglich aufgenommen. Nicht, dass ihr euch wundert.
Ja, guten Morgen, Daniel. Du warst die ganze Nacht wach und hast den Schuldspruch begleitet. Was ist passiert?
Ja, guten Morgen, Giacomo. Also wir hatten tatsächlich eine Verurteilung, also keine Verurteilung, ein Schuldspruch. Heute früh um ja ungefähr 1 Uhr morgens deutscher Zeit kam auf einmal die Meldung rein, Sam Bankman-Fried ist schuldig, und zwar in allen Anklagepunkten. Waren ja 7 an der Zahl. Ich habe damit persönlich eigentlich nicht mehr wirklich gerechnet, weil sich die Beratungen der Jury schon ein bisschen hingezogen haben und ich dann eigentlich davon eher ausgegangen bin, dass der Schuldspruch am Freitag oder am Montag kommt. Dann habe ich halt parallel immer so ein bisschen den Stream, also ja, so Live-Berichterstattung aus dem Gerichtssaal verfolgt und auf einmal prasselten dann die Nachrichten ein, dass es zu einer, ja, dass die Jury sozusagen ein Urteil gefällt hat. Und zwar schuldig im Sinne der Anklage.
Okay, und was heißt das jetzt? Erwarten ihn jetzt viele Jahre Gefängnis?
Ja, höchstwahrscheinlich. Also ein Schuldspruch ist ja nicht gleichzusetzen mit einem Urteil. Ne? Es heißt halt einfach nur, dass er für die Anklagepunkte oder die Anklagepunkte, die ihm vorgeworfen worden sind, dafür wurde er für schuldig befunden. So. Das Urteil selbst soll erst, ich glaube, Ende März nächsten Jahres fallen. Dann auch die, also dann wird halt festgesetzt, was sein Strafmaß sein soll. Möglich sind, glaube ich, bis zu 115 Jahre Haft. Ob es am Ende dann wirklich so hoch ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Aber ich glaube nicht, dass er um eine Gefängnisstrafe herumkommen wird.
Ah, 115 Jahre, dann wird er mit 146 Jahren aus dem Knast kommen.
Ja, nice. Wenn die Technologie so weit entwickelt ist, auf alle Fälle, ne, in Medizin. Aber ich meine, es ist natürlich auch angesichts der Vorwürfe, die es gegen ihn gab und auch der belastenden Beweise, ne, seien es jetzt Dokumente oder Zeugenaussagen, ist es natürlich, war es irgendwo abzusehen, dass er verurteilt wird.
Du hast den Prozess ja tagtäglich begleitet. Bist du überzeugt von seiner Schuld?
Ich muss sagen, schon. Ja, also man hat deutlich gesehen, also ich habe es ja gerade eben schon gesagt, die Beweislast war erdrückend. Ja, also du hast nicht nur Dokumente gehabt oder auch Kronzeugen, die gegen ihn ausgesagt haben, also Leute aus dem innersten Zirkel von FTX und Alameda, die ihn schwer belastet haben, sondern du hattest auch unabhängige Gutachter, die selbst Ermittlungen angestellt hatten. Wir hatten, glaube ich, einen FBI-Agent, der selber auch in diese Richtung ermittelt hatte, zu ähnlichen Ergebnissen gekommen war. Und insofern war es schon abzusehen, dass er verurteilt wird. Was mich am Ende wirklich überrascht hat, war, dass er ja selber nochmal probiert hat, ja, sich irgendwie rauszuboxen, indem er halt in den Zeugenstand getreten ist, was eigentlich ein außergewöhnlicher Fall ist, ne, weil du sowas nicht häufig hast, dass ein Angeklagter selber in den Zeugenstand tritt. Und man muss aber sagen, er hat da, also da, er hat sich da einfach verzockt, glaube ich.
Hat er nicht irgendwie 143 Mal geantwortet? Ich kann mich nicht erinnern.
Ja, das war, Fragen. Also er war ja nicht nur, also er wurde von seinem Anwalt befragt, von seinen Anwälten. Und dann kam es ja zu einem Kreuzverhör dann der Staatsanwaltschaft. So, ne? Und das war halt eben auch dieser riskante Move, den die Leute halt so ein bisschen sehnsüchtig irgendwie herbeigesehnt haben. Ne? Weil die Staatsanwältin ihn da natürlich mit all den Interviews, all den Tweets, die er kurz vor dem Kollaps und auch nach dem Kollaps von FTX gegeben hatte, konfrontiert hatte. Und da setzten dann auf einmal ja Gedächtnislücken bei ihm ein. Und das war dann halt so, dass er irgendwie 140 Mal gesagt hat, ich kann mich nicht erinnern, ich weiß es nicht mehr, bla bla. Aber konträr dazu konnte er sich an komplexe Zusammenhänge erinnern, wenn er von seinen Anwälten befragt worden ist. Also das war irgendwie so ein bisschen Inkonsistenz. Ne?
Sehr selektives
Gedächtnis. Ja, aber am Ende muss man sagen, es ist schon erdrückend gewesen. Es war, sage ich mal, eine Melange aus der Beweislast, aber auch aus der Strategie, die einfach nicht aufgegangen ist am Ende. Hm. Und jetzt muss er mit den Konsequenzen leben.
Was war für dich die krasseste Enthüllung in dem ganzen Prozess?
Ach, da gab es einige. Also ich fange mal damit an mit dem 8 Milliarden Dollar Loch, was wir gesehen haben, was im Prinzip das halt Kundengelder von FTX genommen worden sind, an Alameda gesendet worden sind, Alameda damit irgendwelche Investments getätigt hat, Kreditoren ausgezahlt hat, aber auch für persönliche Kredite zum Beispiel an FTX oder Alameda-Verantwortliche Geld geflossen ist. Dass Alameda an sich also so spezielle Privilegien eingeräumt bekommen hat, wo öffentlich eigentlich immer kommuniziert worden ist von SBF-Seite, dass die beiden Unternehmen separiert voneinander agieren, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Dem war eben nicht so. Ja, also man muss klar sagen, Alameda war im Prinzip, die konnten nie liquidiert werden. Ja, die konnten sich so viel Geld leihen, wie sie wollten. Es gab ein unbegrenztes Kreditlimit. Ich glaube, am Ende haben die sich 65 Milliarden US-Dollar zu einem bestimmten Zeitpunkt geliehen. Und das war somit das Krasseste. Aber es gab natürlich auch noch andere verrückte Geschichten. Also sei es jetzt um Bestechung von chinesischen Regierungsbeamten.
Oh ja, das habe ich auch gehört.
Ja,
Accounts von taiwanesischen Prostituierten.
Genau. also es war irgendwie immer so eine Hetzjagd nach Geld, ne, weil man halt wusste, okay, wir machen halt Hochrisiko-Investments hier und viele davon sind halt nicht aufgegangen. Und die hat man dann halt mit Kundengeldern einfach ausgeglichen. Und am Ende natürlich dann auch alles auf dem Rücken der Kunden. Ne? Aber das waren so mit die krassesten, die ich gesehen habe. Und natürlich aber auch, es gab so viele verrückte Geschichten dort. Ja? Es gab zum Beispiel noch eine andere Geschichte, wo SBF für sein persönliches Standing sich eingekauft hat in so eine Promi-Welt, ja, wo er irgendwie 700 Millionen oder sogar mehr an eine Firma von einem ehemaligen Hollywood-Agenten geschickt hat, um halt mit den, ich sag's jetzt mal so, mit den coolen Kids irgendwie rumzuhängen. Also alles in allem war es einfach wirklich, also es ist so ein bisschen wie der Film Wolf of Wall Street, nur die Krypto-Edition davon.
Ja, jetzt wo der Schuldspruch durch ist sozusagen und nur noch auf das Maß gewartet wird, gibt es eigentlich noch, kann er das noch anfechten?
Ja klar, natürlich kann er das noch anfechten. Also ich glaube, bis zum 20. November oder so soll da so ein Zeitplan erstellt werden, wann, wer, wie, wo was einreichen kann, um auch zum Beispiel in Berufung zu gehen. Dass er in Berufung gehen wird, ist sehr wahrscheinlich, ne, weil es einfach so eine krasse Strafe ist, die ihm droht. Dass er da alles Mögliche tun wird, um die halt irgendwie abzumildern. Aber man weiß halt noch nicht, wie viel er am Ende bekommt. Parallel muss man aber halt auch sagen, es ist ja nicht der erste Prozess, oder es ist der erste Prozess von zweien insgesamt, die er jetzt sozusagen überstanden hat. Mhm. Denn es gibt noch einen zweiten, der weitere 5 Anklagepunkte gegen ihn hervor, oder der ihm weitere 5 Anklagepunkte anlastet.
Ne? Worum geht's da?
Ja, das sind so vor allem Verstöße gegen Wahlkampffinanzierungsgesetze. Ja, da gab es ja auch verschiedene Hinweise bzw. verschiedene Aussagen, die so in die Richtung gingen. Jetzt diese ganze chinesische Bestechungsnummer, die hat ja am Ende zum Beispiel auch gar keine Rolle für ihn gespielt, ne, weil er halt deswegen nicht angeklagt worden ist. Aber es hat halt irgendwie auch geholfen oder Staatsanwaltschaft geholfen, halt dieses größere Bild von SBF zu zeichnen. So, ne, dass halt gesagt hat, mir ist alles egal, ich will dieses Geld bekommen. Ne, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, vielen Dank, Daniel, für deine Einschätzung. Vielen Dank für deine Nachtschicht und dass du heute Morgen mit mir hier sitzt. Das war sehr interessant zu hören. Wir kommen zu unserem zweiten Thema. MicroStrategy ist der größte börsennotierte Bitcoin-Hodler der Welt. Nun hat das Unternehmen neue Quartalszahlen vorgelegt. David, hat MicroStrategy alle Bitcoins verkauft?
Wie zu erwarten war, nein. Im Gegenteil, MicroStrategy hat jetzt im Oktober sogar nochmal nachgelegt und 155 Bitcoin gekauft. Ihr werdet euch jetzt sicher fragen, naja, wie viel Bitcoin hält denn jetzt MicroStrategy? Und die Antwort auf diese Frage lautet, das sind 158.400 BTC im Wert von 5,5 Milliarden US-Dollar. So viele Bitcoin liegen auf der Habenseite von MicroStrategy, was ja so eine ganz explizite Bitcoin-Akkumulationsstrategie hat. Und tatsächlich dankt es auch der Aktienmarkt dem Unternehmen, nämlich der MicroStrategy-Kurs ist seit Anfang des Jahres um 200% gewachsen. Und damit ist das Papier auch so eine Art Hebel auf Bitcoin, denn der Kurs ist stärker gewachsen als Bitcoin selbst.
Aber weniger als Solana.
Sogar stärker als Solana. Und das muss man erstmal schaffen. Ja, und die Bitcoin-Community ist ja ein großer Freund von Michael Saylor, aka Chad, der Gründer von MicroStrategy. Und das ist auch kein Wunder, weil er natürlich immer wieder für Schlagzeilen sorgt und aktuell scheint seine Strategie auch aufzugehen. Der Einkaufspreis im Durchschnitt für alle seine über 150.000 Bitcoin, der liegt nämlich bei 29.586 US-Dollar pro Coin und damit ist MicroStrategy 900 Millionen Dollar im Plus.
Wow, okay, beachtlich. Ist MicroStrategy damit der größte Bitcoin-Hodler?
Jein, also in der Riege der börsengehandelten Unternehmen ist MicroStrategy der größte. Es gibt aber trotzdem noch größere Bitcoin-Hodler und ich gehe jetzt hier eben mal auf die Seite bitcointreasuries.net, da kann man das ganz gut sehen. Also man sieht hier eben MicroStrategy. An zweiter Stelle unter den börsengelisteten Hodlern kommt Marathon Digital Holdings, das ist eine Aktien-, eine Mining-Gesellschaft. An dritter Stelle, ganz interessant, Tesla. War ja auch nie so ganz klar, also sie hatten ja mal Bitcoin akzeptiert, dann wieder nicht, und aber verkauft haben sie eben ihre Coins auch noch nicht. Die halten laut bitcointreasuries.net 9.720 Bitcoin. Kommen wir aber zu den tatsächlich größten Hodlern und da ist an erster Stelle der Grayscale Bitcoin Trust. Da haben wir in letzter Zeit häufig drüber gesprochen, weil Grayscale diesen Trust auch in einen ETF umwandeln will. Die halten 624.947 Bitcoin.
Weiß man eigentlich schon, wie viel BlackRock hält?
Nee, weiß man nicht. Können wir mal hier nachgucken, ob das... doch, tatsächlich. Ja, aber also hier steht 6,15 Bitcoin.
Daniel.
Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also ich, ja. Wahrscheinlich, also, ja, ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob die Zahlen da aktuell sind. Aber das ist eine gute Frage. Da sollten wir auf jeden Fall mal nachschauen, ob man diese Zahl bekommt.
Ich habe noch eine Frage. Ist Satoshi nicht der größte Hodler?
Ja, Man weiß aber nicht genau, wie viel er eigentlich hält.
Ich habe immer mal gehört, 1 Million oder so.
Ja, diese Zahl kenne ich auch. Also es gibt halt so ein berühmtes Wallet, da sind über 1 Million Bitcoin und das wird Satoshi zugerechnet, weil da so ganz viele gemeinte Bitcoins aus den Anfangstagen von Bitcoin eben drauf sind. Aber also hier in diese Bitcoin-Treasuries.net Zahlen werden halt nur Sachen eingepflegt, die wirklich bestätigt sind.
Okay.
Von da aus ist das immer noch so ein bisschen unklar.
Okay, und mit all diesen Bitcoins, die sie halten, kann MicroStrategy eine Art Vorbildfunktion übernehmen?
Also ich unterstelle mal, dass das das Ziel ist, so ein bisschen. Also ich glaube, man kann da so ein paar spieltheoretische Überlegungen machen, weil natürlich MicroStrategy oder Michael Saylor als so Aushängeschild und als sehr wortgewandter Bitcoiner für Aufmerksamkeit bei Bitcoin sorgt und natürlich auch jeder Bitcoin-Kauf von MicroStrategy wird abgefeiert unter Bitcoinern, weil sie denken so, yo, der Chat hat wieder nachgekauft und da wird das ja nicht irgendwie machen, er kennt sich aus und ist irgendwie schlau. Und Vorbildfunktion insofern wahrscheinlich schon, weil die Strategie ja auch aufgeht scheinbar, ne? Also aktuell sind die krass im Plus und der Bullenmarkt hat noch nicht mal richtig angefangen. Und wenn auch die Aktionäre das nicht abstrafen, im Gegenteil, offensichtlich wird das Papier nachgefragt, dann führt das natürlich dazu, dass sich auch andere Unternehmen überlegen, ob sie diesem Vorbild folgen wollen. Und ich fand das ganz interessant in diesem Earnings Call, den die jetzt hatten, weil ja gerade Quartalszahlen waren, gab es so eine Grafik, dass tatsächlich seit die angefangen haben, Bitcoin zu kaufen, ist MicroStrategy um 240% gewachsen, also die Aktie Bitcoin in Anführungsstrichen nur um 192%. Und ganz interessant, Konkurrenten wie Google sind seitdem nur um 68% gewachsen. Also scheinbar ist diese Bitcoin-Strategie in dem Fall auf jeden Fall krass aufgegangen und das ruft natürlich Nachahmer auf den Plan.
Ja, ich sehe diese Grafik ja auch gerade. Der S&P 500 ist nur um 25% gestiegen. Also wenn man das miteinander vergleicht, ist es ein guter Deal gewesen.
Auf jeden Fall. Ist beachtlich. Und ich fand, Michael Saylor hatte dann bei diesem Earnings Call noch so einen ganz interessanten Ausschnitt gesagt. Also er hat sich da auch geäußert. Da können wir einmal kurz reinhören. Geht nur mehr als eine Minute, wir hören einmal rein.
Mainstream awareness seems to be reaching new heights for Bitcoin. We have the likes of Larry Fink referring to it as a flight to quality. We have Druckenmiller noting that it's a legitimate asset embraced by an entire generation and lamenting that he doesn't own more of it or own it. We have Mohammed El-Aryan on television noting that Bitcoin is being viewed now as a safe haven asset. We have a lot of coverage of Bitcoin in television, on television networks, news networks, and also through mainstream media. That should continue to grow. As that coverage increases, that combined with increasing availability of Wall Street analyst coverage and new voices emerging in the community, like Fidelity with their analysis of Bitcoin. All of those new voices and new interest is driving education of a new generation of investors. I think we can expect more of that during the...
Ja, also was er jetzt im Prinzip sagt, ist so, dass die Aufmerksamkeit einem Höchststand ist, also mit BlackRock, jetzt natürlich auch mit MicroStrategy und Michael Saylor, aber auch erzählt, sagen wir mal, Mainstream Finance auf einen berühmten Ökonomen hat er aufgezählt, Stanley Druckenmiller, das sind alles sehr geschätzte Leute in der Wall Street und die sprechen sich alle für Bitcoin aus, das heißt, du hast einfach so ein Aufmerksamkeitsspiel, wo alle irgendwie reingehen. Und das wird natürlich auch langfristig den Kurs beeinflussen.
Kursgewinne mal abgesehen, was hältst du denn von Michael Saylor als Bitcoin-Aushängeschild?
Naja, also da Bitcoin ja so ein dezentrales Projekt ist und jetzt keine Marketingabteilung hat und jetzt auch nicht wirklich Führungsfiguren, ist es, glaube ich, wichtig, dass sich Individuen unabhängig davon einfach für die Idee von Bitcoin aussprechen. Und das macht halt Michael Saylor. Das ist schon okay, aber man darf natürlich trotzdem nicht vergessen, dass der Mann im eigenen Interesse handelt. Er ist eben auch Gründer von MicroStrategy, hat das Unternehmen, also das Wohl des Unternehmens natürlich auch im Blick. Nichtsdestotrotz nehme ich es ihm schon ab, dass er selber zeugt von Bitcoin ist. Ja, halt auch, Bitcoin braucht eben diese Fürsprecher und ich glaube auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und er hat halt diesen Bereich Finance und Wall Street und eben aber auch so dieses Bring Bitcoin on the Balance Sheet mäßig. Also das lebt er ja schon vor. Also ne, das ist schon okay. Ich glaube jetzt trotzdem nicht, dass man den für den großen Altruisten halten muss. Er ist immer noch irgendwie steinreicher Milliardär, der seine eigenen Interessen hat. Kommen wir damit zu unserem dritten Thema. Wir sprechen über Solana, den großen Gewinnern unter den Top 10 Coins. Seit Jahresbeginn ist Solana um 270% gewachsen. Und während wir sprechen, geht in Amsterdam die große Solana-Konferenz zu Ende, die Breakpoints heißt. Ein solides Comeback. Giacomo?
Ja, Solana hatte ja auf jeden Fall eine ganz schwere Zeit hinter sich. Ich habe ja auch viel darüber berichtet. Und es war eigentlich immer so ein bisschen die Frage, ob die sich nochmal erholen nach FTX, weil Solana war der Sam Bankman-Fried-Coin, der besaß Milliarden von Solana im Dollarwert, der hat Projekte gesponsert. Als ich mit der Community geredet habe, manche sind einfach gestorben, weil die halt durch Sam Bankman-Fried finanziert wurden. Und der Coin stürzte auf ein Tief, glaube ich, bis $8 nach dem Crash. Und auch bei den Validatoren war so ein bisschen, okay, das wird jetzt sehr unprofitabel für uns, beziehungsweise wir gehen stark ins Minus. Und es war echt auch immer so ein Rennen gegen die Zeit. Aber Solana hat tatsächlich über die letzten Monate einige spannende Sachen abgeliefert. Das Web3-Handy Saga hatten wir auch hier besprochen. Ist zwar kein großer Verkaufserfolg gewesen, ich glaube nur 3000 Einheiten verkauft, weil auch $1000 teuer. Aber ein Proof of Concept, dass verschiedene Sachen, die implementiert haben, funktionieren. Und erster Prototyp, auf dem man gut aufbauen kann. Und man muss dazu sagen, dass über die letzten Monate Solana immer wieder Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, weil es ihnen gelang, sehr hochrangige Projekte von Ethereum abzuwerben, beispielsweise Helium, eines dieser spannendsten dezentralen Cloud-Hosting-Dienste, wo man irgendwie überall roamen kann für nur $5 pro Monat, geht bisher nur in den USA. Und Render-Token, was auch ein sehr spannendes Projekt ist, wo es darum geht, ein dezentrales Netzwerk aufzubauen, um, wie der Name schon sagt, Videos zu rendern und alles. Und kurzzeitig war auch MakerDAO, ich glaube die größte oder eine der größten DAOs auf Ethereum, im Gespräch darum, dass sie einen neuen Token rausgeben wollen auf Solana, was dann zu großem Streit führte. Visa experimentiert mittlerweile mit Zahlungen auf Solana. Shopify hat es integriert und irgendwie 35 Millionen Händler angeschlossen. Also die letzten Monate kamen eigentlich sehr viele positive Nachrichten.
Und das in Verbindung mit der aktuellen Konferenz. Das hört sich ganz so an, als wäre Solana jetzt so richtig am Moon, oder?
Kurstechnisch auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, 270% plus im Jahr. Und ich glaube, diese Woche waren es nochmal 35% plus. Auf der Breakpoints wurden einige spannende Sachen vorgestellt. Der große Star war auf jeden Fall Fire Dancer. Das ist seit letztem Jahr angekündigt und ist ein zweiter Validator-Klient für das Netzwerk, komplett neu aufgesetzt. Also auch in einer anderen Programmiersprache geschrieben als der Originale. Und soll 2024 aufs Mainnet gehen. Die haben jetzt das Testnet gelauncht und es soll dafür sorgen, dass Solana ist ja dafür bekannt, dass es sehr oft ausfällt. Ich glaube, 2022 waren es 14 Ausfälle, dieses Jahr nur einer. Aber man hat dann so wie so einen Notfallgenerator, auf den man zugreifen kann. Man hat dann zwei Klienten und wenn der eine nicht funktioniert oder irgendein Bug in dem einen ist, kann man den anderen benutzen. Aber er soll das sowieso schon sehr schnelle Netzwerk auch noch viel schneller machen.
Es wird von 1 Million Transaktionen pro Sekunde gesprochen in Tests. Muss man dann sehen, wie sich das in der Realität zeigt. Und daneben hat man noch so diese typischen Sachen halt. Also eine Partnerschaft mit Google Cloud verkündet, um Nodes einfacher zu hosten. Verschiedene spannende Projekte, die irgendwie in lokalen Regionen was macht. Ich glaube, ein Projekt war zusammen mit einem berühmten Kaffeeladen in Miami, San Francisco, ich weiß es nicht wo die jetzt ein Loyalty-Programm aufsetzen. Also so viele kleine, spannende Projekte, wo ich ehrlich gesagt ziemlich hyped bin, weil das auch einfach reale Use Cases sind.
Ja, das klingt auf jeden Fall, Entschuldigung, alles super spannend, was bei Solana an Entwicklungstätigkeit passiert. Und als kleinerer Coin sind die Ausschläge dann natürlich auch größer. Also da kann mit weniger Kapital die Marktkapitalisierung logischerweise bewegt werden. Deswegen ist die Performance dieses Jahr vermutlich auch so stark. Ja, ich frage mich so ein bisschen, überzeugen dich diese Argumente in der langen Sicht? Also denkst du, dass zum Beispiel Solana auch etwas ist, was jetzt mit der Kryptowährung Nummer 1 Bitcoin konkurrieren kann? Oder bist du da auch eher skeptisch?
Die Frage klingt wie eine Falle. Aber wir haben ja hier vorhin auch schon ein bisschen gestritten. Solana ist auf jeden Fall kein Bitcoin, aber also ich persönlich bin auch in den Space gegangen, weil ich finde, dass das Internet, wie es ist, kaputt ist. Und Solana tatsächlich einige krasse Verbesserungen mit sich bringt, wenn es sich durchsetzt. Also ich sage es jetzt einfach mal runtergerattert, so der App Store von Google und Apple, 30% Gebühren, glaube ich bei Apple auf jeden Fall. Da klagen ja sogar schon also Unternehmen wie Epic Games und so dagegen. Aber Apple hat halt eine Monopolstellung. Der App Store von Solana kostet 0% Gebühren. Das Gleiche, die haben ein Ticketsystem vorgestellt, was auch ein sehr guter Use Case ist, wo man dann einfach Konzerttickets sozusagen kaufen, verkaufen kann. A, fälschungssicher, durch die Blockchain weiß man, kann man Identitätsnachweise einfach erklären. Und ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, aber ich wollte mal ein Konzertticket kaufen im Reseller-Ding und da war nicht ganz klar, ist das jetzt ein Scam oder nicht. Und auch hier Ticketmaster, einer der größten Anbieter, 30% Gebühren. Der Service von Solana nimmt gar keine Gebühren. Also dieses Mittelsmänner rausnehmen und Gebühren senken, alles ein bisschen günstiger und fairer machen, das macht Solana halt. Das ist auch der Grund, warum Visa mit denen kooperiert, weil Visa-Transaktionsgebühren können bis zu 3,5% Transaktionen können bis zu 3,5% Gebühren kosten und Payments auf Solana sind fast null. Also du zahlst fast gar nichts dafür.
Hm. Wie hoch der maximale Token-Supply von Solana ist? Gibt es da eine Obergrenze?
Ups. Nee, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, die meisten Coins sind schon unterwegs. Ich glaube, wie bei Ethereum, kann man auch Coins neu minten und für Inflation sorgen, ja.
Hast du schon mal eine Solana-Node aufgesetzt?
Nee, das ist tatsächlich extrem schwierig. Also um eine Node bzw. um Validator zu werden, braucht man wohl, deswegen ist Solana auch so schnell, richtig beefige Maschinen, also mit irgendwie 64 Core-CPUs, die kosten teilweise 60.000 US-Dollar. Aber auch daran arbeitet Solana daran, dass die sozusagen Rechenzentren aufbauen, wo Leute das dann sich die Power leihen können und das dann hosten können über die Cloud. Das ist halt so ein Trade-off, den die gemacht haben. Also wir sind super schnell, aber nicht jeder kann einfach Validator werden.
Ja, ich finde, da beschreibst du ganz gut das Blockchain-Trilemma. Also
ich wusste, dass du mich in die Falle gelockt hast.
Nee, das war keine Falle. Es sind einfach nur, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer brauchen vielleicht auch so ein bisschen manchmal so eine Einordnung. Mhm. Das sind für mich Argumente, die hören sich gut an, aber wie gesagt, es gibt immer Trade-offs. Und bei Blockchains hast du dieses Blockchain-Trilemma. Du hast Effizienz auf der einen Seite, Skalierbarkeit auf der anderen Seite und Dezentralität. Das sind drei Sachen, die du eigentlich nicht zusammen optimieren kannst. Und Altcoins oder Smart-Contract-Plattformen wie Solana, die optimieren halt häufig auf sogenannte Effizienz und Geschwindigkeit, verlieren aber Sicherheit und Dezentralität häufig aus dem Blick. Und ich würde jetzt aus Bitcoin-Perspektive argumentieren, dass es schon ein durchaus übergeordnetes Interesse an der Sicherheit gibt. Weil was bringt es mir denn, wenn ich eine verdammt schnelle Blockchain habe, die aber, wie du sagst, 2022 ständig abstürzt, wo ich eigentlich gar nicht sicher sein kann? Da würde ich, also ich persönlich würde ganz vorsichtig sein, da rein zu investieren oder sogar meine Life Savings reinzustecken. Da kann ich auf jeden Fall jede Bitcoiner verstehen, die sagen, naja, schön und gut, dass ich da pro Sekunde 7000 Transaktionen machen kann. Kann ich ja mit PayPal und Visa auch. Gibt es ja eigentlich schon. Brauche ich vielleicht gar nicht. Was es aber eben noch nicht gibt, ist ein dezentrales Geld, was zensurresistent ist und verdammt sicher. Und Bitcoin ist eben noch nie ausgefallen. Das wäre eben so die andere Seite des Arguments. Und ich will jetzt gar nicht zu sehr darüber streiten, aber ich glaube, es ist schon wichtig, das einzuordnen und diese beiden Seiten eben auch zu nennen.
Dazu muss man aber wirklich sagen, dass Solana unter den Altcoins als eines der dezentralsten Netzwerke gilt. Ne? Also die Validatorenzahl schwankt zwischen 2.000 bis 3.000. Und wenn man diesen Nakamoto-Koeffizienten nimmt, ist es, glaube ich, auf Platz 3 oder 2 zwischen Cardano und Ethereum. Weil man da auch mehr Sachen mit in Betracht ziehen sollte. Also wo sind die Validatoren geografisch? Halt auch, in welchen Ländern, wenn Länder irgendwas gegen Blockchain machen, wie stark betrifft das das Netzwerk und da sind die am besten verteilt und auch welche Hosting-Anbieter benutzt man. Also Ethereum ist ja bekannt, fast nur Amazon Web Services und Solana ist am besten verteilt über unterschiedliche Hosting-Server. Ich verstehe das voll, das Argument, aber wie gesagt, das, was Solana macht, gibt es so noch nicht, also zum Beispiel ein App Store ohne Gebühren, so ein Ticketsystem fast ohne Gebühren, Micropayments fast ohne Gebühren, kommt tatsächlich mit einer anderen Kehrseite, die nehmen kaum was ein. Kaum Gebühren, kaum Einnahmen. Also wenn man mit den Validatoren spricht, merkt man auch, dass viele von denen im Bullrun ja ein großes Plus gemacht haben, aber jetzt halt auch ein Minus machen und da eigentlich die ganze Zeit mitfinanziert werden muss. Und dann ist auch die Frage, okay, wie trägt sich dieses Netzwerk langfristig?
Aber also wenn ich jetzt ein Apple-Gerät habe, kann ich damit Apps vom Solana App Store runterladen? Gibt es da alle Apps, die ich will oder brauche? Also es hört sich alles in der Theorie nett an. Ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, wie man so Platzhirsche wie Apple und Android da irgendwie auch nur ansatzweise Konkurrenz machen will.
Naja, wenn man sagt, ey, kommt auf unsere Plattform und ihr müsst keine Gebühren zahlen. Aber klar, ob das am Ende reicht, ist die Frage. Aber das ist für mich einer der großen Kämpfe, die mit am wichtigsten sind, also Apple, Google, alle mal ein bisschen nicht komplett zu entmachten, aber wieder für ein Gleichgewicht zu sorgen, dass es keine riesigen Internetmonopole mehr sind und dass es auch andere Anbieter gibt. No financial advice, aber man muss auch sagen, also es gibt von FunEgg die Prognose, dass Solana bis um 10.000% bis 2030 steigen könnte, irgendwie in die 2.000-Dollar-Region. Weiß ich nicht, das sind immer so Moon-Prognosen. Wo man jetzt wirklich aufpassen muss auch, okay, der Kursgewinn ist schön anzusehen, aber Solana und FTX sind immer noch miteinander verbandelt. FTX ist im Insolvenzverfahren und hält immer noch Solana im Wert von fast 2,5 Milliarden US-Dollar. Und die schicken die jetzt bereits die ganze Zeit an die Börsen. Also immer wieder große Bewegungen. Und ab nächsten Jahr sollen die wohl in der Lage sein, die auch zu verkaufen. Also es kann halt auch sein, dass der Preis wieder krass runterkommt, weil einfach die Insolvenzverwalter von FTX den ganzen Stash verkaufen. Ich glaube, das sollte man an dieser Stelle auch nochmal erwähnen.
Ja, ich glaube, dann könnte man so als versöhnliches Fazit ziehen, dass einfach Solana und Bitcoin vollkommen verschiedene Use Cases haben. Also das eine ist halt irgendwie eine Smart Contract Plattform, die extrem viele Anwendungsfälle hat und das andere ist eben ein sehr konservativ programmiertes, dezentrales, digitales Gold irgendwie. Und da kann ja beides nebenher existieren, ist glaube ich in Ordnung, ja.
Ich glaube auch. Müssen wir die Bitcoiner fragen? Ich weiß nicht, ob die mich killen.
Ach, die Bitcoiner, also ich glaube, die haben nichts gegen Altcoins einzuwenden. Die haben wahrscheinlich auch wenig Interesse dran, weil so wie ich die Bitcoiner wahrnehme und da würde ich mich persönlich auch anschließen, ist der Kampf, den Bitcoin kämpft, eben gewaltig größer als irgendwie Unternehmen Konkurrenz zu machen, die Apps auf den Markt bringen. Eine Alternative zum Finanzsystem zu schaffen, ist natürlich irgendwie, hat da größere Implikationen als der Privatwirtschaft Konkurrenz zu machen. Aber das muss ja nicht heißen, dass es nicht auch legitim ist, das zu tun. Ja, lieber Giacomo, es war mir wie immer eine Freude, auch dieses Mal kontrovers mit dir über den Crypto-Space zu diskutieren und zu plaudern. Macht auf jeden Fall Spaß, können wir häufiger machen.
Ja, gerne.
Und trotzdem für die Solana-Updates vielen Dank, weil ich da auch einfach lange nichts von mitbekommen habe. Und Daniel danke ich an dieser Stelle für das SBF-Update und natürlich auch für den Fleiß, diesen Fall, diesen Gerichtsprozess so ausführlich begleitet zu haben. Das hast du ja auch gemacht. Deswegen euch beiden da vielen Dank. Und falls euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge gefallen hat, und das hat sie, sind wir ehrlich, sonst hättet ihr längst ausgeschaltet, dann tut uns doch den Gefallen und lasst uns ein Abo da. Einfach auf die Glocke drücken und auf Folgen tippen. Das kostet euch nichts, uns hilft es aber ungemein. Vielen Dank an dieser Stelle. Und in diesem Sinne ein schönes Wochenende euch allen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.